70 Millionen Euro umfasst das Volumen des Venture Capital Fonds von Elevator Ventures 2, der nun neu aufgelegt wurde und künftig in wachstumsorientierte Startups investieren wird. Wir blicken heute hinter die Kulissen gemeinsam mit Max Schaus-Berger und Thomas Mucher von Elevator Ventures 2, was die konkreten Ziele auch sind, und widmen uns in weiterer Folge auch aktuellen Entwicklungen im Fintech-Ökosystem. Lieber Max und lieber Thomas, es freut mich, dass ihr beide zu Gast seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, Max, ich möchte mit dir starten. Wir haben letztes Jahr auch diese Finanzierungslage für Startups gesehen, die ist aktuell sehr angespannt. Ihr startet jetzt nun mit dem neuen Fonds, 70 Millionen Euro. Warum war das aus eurer Sicht der richtige Zeitpunkt dafür, genau jetzt?
Ja, wir haben ja mit Elevator Ventures im Jahr 2019 gestartet, damals mit einem Kapitalcommitment der RBI von 50 Millionen Euro. Und wir konnten mit dem bereits in 15 Startups investieren, auch schon 3 Exits feiern. Und wir wollen diese Strategie, die wir gefahren sind, bisher weiterfahren. Wir sehen das Potenzial im Markt. Unser Motto ist, we elevate your growth. Das bedeutet für uns eigentlich, dass wir das Wachstum auf 3 Ebenen beschleunigen wollen. Einerseits wollen wir der Region helfen, der Innovationskraft und den Startups in Österreich, in Zentral- und Osteuropa. Andererseits wollen wir den konkreten Startups natürlich auch unterstützen, und das haben wir auch gezeigt, dass wir das können. Und drittens haben wir, und da sind wir sehr, sehr stolz, jetzt 3 Investoren in diesem neuen Fonds, die Raiffeisen Bank International, die Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien und die RLB Steiermark. Und denen wollen wir einen schönen finanziellen Return natürlich erwirtschaften und andererseits aber auch eine Art Value-Add, indem wir sie mit den spannendsten Unternehmen im Fintech- und Beyond-Banking-Bereich zusammenbringen.
Du hast den Return angesprochen. Welche konkreten Ziele habt ihr jetzt auch da quasi ökonomischer Natur gesetzt? Mit Elevator Ventures 1 schon 3 Exits hingelegt. Was ist da so die Zielvorgabe?
Wir sind mit der bisherigen Portfolio-Performance und auch mit den 3 Exits sehr zufrieden. Wir konnten da bereits einiges auch an Geld wieder zurückspielen. Und ich glaube, es zeigt die Investmentbereitschaft jetzt der 3 Banken, dass auch unsere Investoren zufrieden sind. Mhm. Die finanziellen Ziele sind die wie bei einem, würde ich sagen, klassischen VC. Und diese Herausforderung stellen wir uns, die glauben wir, dass wir in diesem Markt, in dem wir uns jetzt bewegen, auch gut schaffen können. Du hast das gesagt, es ist momentan eine eher schwierige Finanzierungslage. Wir wollen genau hier da sein für die Startups in der Wachstumsphase, in der Series A und Series B Phase. Und wir glauben, dass wir da ein tolles Portfolio wieder aufbauen können mit EV2.
Mhm. Über den Markt werden wir dann später nochmal im Detail auch sprechen. Thomas, vielleicht jetzt auch nochmal ganz kurz zu den Hintergründen. Wir haben es eh auch angesprochen vorher, angespannte Finanzierungslage für Startups. Wie verlief da auch das Closing, vor allem auch mit euren Partnern?
Ja, also ganz wichtig war, und der Max hat schon erwähnt, dass wieder die RPI als Anker-Investor auch in EV2 investiert werden wird. Es war wirklich toll zu sehen, wie wir hier Support bekommen haben von allen relevanten Fachabteilungen in der RPI, vom Gesamtvorstand bis hin dann auch zum Aufsichtsrat, der das Commitment der RPI dann abgesegnet hat. Also es war ganz wichtig, und der Max hat es ja schon erwähnt, wichtig war Track Record. Wir haben wirklich schon was vorweisen können. Nicht nur, dass wir gesagt, wir ein Portfolio aufgebaut haben mit 15 Direktinvestments. Wir haben es auch geschafft, im letzten Jahr im schwierigen Marktumfeld Folgerunden mit Valuation Uplifts durchzuführen. Mhm. Haben 3 Exits, konnten einen Return da hier schon erwirtschaften. Ich glaube, das war ganz wichtig, diesen Track Record auch vorzeigen zu können. Und das hat dann auch das Interesse von anderen Raiffeisen-Einheiten dann geweckt. Wir haben begonnen eigentlich Mitte letzten Jahres mit einem Pre-Market-Sounding, wo wir dann Gespräche dann schon auf Vorstandsebene geführt haben, was dann schlussendlich auch in das Investment der Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien und der RLB Steiermark geendet hat. Und der Prozess, also ich will jetzt nicht von einem Marathon sprechen, aber es war sicherlich kein Sprint, der Gesamtprozess, weil wir parallel dazu auch als Alternative Investment Fund Manager bei der FMA die den Registrierungsprozess durchlaufen sind und eigentlich nach Registrierung haben wir dann das erste Closing mit der RB Ende 2023 über die Bühne gebracht und jetzt beginnen 2024 mit den zusätzlichen LPs, eben mit der Raiffeisen Holding, Niederösterreich Wien und der LP Steiermark. Und parallel dazu haben wir natürlich überlegt, die Governance entsprechend zu gestalten und auch da sind wir sehr stolz, dass wir neben dem Vertreter der RB mit Michael Cafesi zwei Damen aus der Vorstandsetage der RB Steiermark und der Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien mit der Claudia Süßenbacher und der Ariane Pfleger für uns Investorsport gewinnen haben können. Und ja, das zeigt die Diversität. Wir erleben das nicht nur bei uns im Team, weil auch bei uns ist der Anteil der Frauen 50%, sondern auch bei uns in den Gremien.
Also das Team wird auch ausgebaut?
Das Team ist schon ausgebaut worden. Also wir sind gewachsen, haben jetzt insgesamt 10 Leute, sind natürlich jetzt stehen in den Startlöchern, den neuen Fonds jetzt zu launchen, haben auch schon einige interessante Deals in der Pipeline und ja, also da sind wir bereit, jetzt wirklich voll loszulegen.
Mhm. Welchen konkreten Investment-Fokus habt ihr auch mit Elevator Ventures 2? Mhm. Gibt es einen Unterschied zu Elevator Ventures 1 oder ist das ungefähr ähnlich?
Es ist ähnlich, also grundsätzlich wollen wir die erfolgreiche Investmentstrategie sowohl, sage ich mal, vom Industriefokus als auch von der Region weiter fortsetzen. Wir haben natürlich ein bisschen nachjustiert und auch Rechnung getragen, wie jetzt die neue Investorstruktur ausschaut. Also wenn ich sage mal von der Industrie her, war es bisher schon Fintech und Beyond Banking. Wir haben ja auch im bestehenden Portfolio einige Beispiele für Beyond Banking Investments in anderen Verticals wie Mobility, Hospitality oder Logistics. Und da wollen wir noch breiter, vielleicht noch mehr beyond gehen. Wir sehen sehr spannende Entwicklungen und Trends im Bereich Foodtech, ESG, Energy und mit den neuen Investoren, mit der LB Steiermark und der Raiffeisen Holding Niederösterreich Wien, haben wir jetzt noch mehr Experten in unser Netzwerk, noch mehr Industrie-Know-how, das wir da dementsprechend nutzen wollen. Mhm. Wenn es um Regionen geht, auch da wird weiterhin die DACH-Region und die CEE-Region unser Kernmarkt sein. Da haben wir es geschafft, in den letzten Jahren ein tolles Netzwerk aufzubauen, Zugang zu den Ökosystemen, Zugang zu lokalen Investoren, Partnernetzwerk. Das wollen wir jetzt natürlich auch für IW2 nutzen. Mhm. Aber auch hier wollen wir ein bisschen weitergehen und wir verstehen uns hier als Brückenbauer von Ost nach Westen, also aber in beide Richtungen, weil wir wirklich sagen, Startups in CE, die jetzt in der Series A expandieren wollen, international gehen wollen, hier können wir unterstützen. Aber auch in die andere Richtung, ich sage, wir finden tolle Startups aus Westeuropa, die Ambitionen haben, in Osteuropa Fuß zu fassen und hier können wir wirklich das Netzwerk der RBI nutzen und sie dementsprechend unterstützen. Mhm. Das heißt also, der Fokus grundsätzlich gleich, aber noch ein bisschen weitergehend.
Mhm. Du hast es vorher jetzt angesprochen, Beyond Banking, also nicht nur Fintech, und eben im Banksektor. Hast du da ein Beispiel auch aus der Vergangenheit, wo ihr investiert habt?
Ja, also wir haben auch, sage ich mal, in österreichischen Unternehmen oder österreichischen Unternehmen zu nennen, wir haben in GoUrban investiert, im Mobility-Bereich. Das war eines unserer Investments. Wir haben in Bird im Bereich Logistik, Fulfillment investiert. Das heißt also Beyond, aber immer wieder auch, sage ich mal, einen Fintech-Engel, weil wir da einfach unsere Stärke haben, unsere Expertise haben, unser Netzwerk nutzen können, um, sage ich einmal, hier entsprechend einen Mehrwert zu schaffen.
Und jetzt auch bei der letzten Runde bei GoUrban mitgegangen, quasi genau, wieder genau, die neue Sanierung. Genau. Spielt ja auch viel mit ESG zusammen, wo wir dann später dann auch nochmal sprechen werden.
Richtig, genau.
Thomas hat es jetzt angesprochen, es wurde ja schon eine Menge Vorarbeit geleistet, die Netzwerke aufgebaut über die letzten Jahre. Wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, so was ist so die Bilanz oder welche Learnings habt ihr auch gemacht, vor allem auch in dieser Region CEE?
Ja, ich glaube, unsere damalige These, dass man als Corporate VC erfolgreich sein kann, hat sich bisher als gut dargestellt. Wir haben ja bewusst gestartet mit einem klaren Kapitalcommitment, mit einem dedizierten Team, das auf, in einer eigenen Einheit quasi angestellt wird, mit einer Governance, die einem, sag ich mal, Standard VC entspricht. Und das hat für uns sehr gut funktioniert. Damit können wir am Markt agieren und von allen Teilnehmern, anderen VCs, auch als ebenbürtig wahrgenommen werden. Wir sind froh und stolz, dass wir sowohl im internationalen Bereich mit tollen VCs Co-Investments gemacht haben, aber auch in Österreich oder in Zentral- und Osteuropa mit Frühphaseninvestoren bereits viele Co-Investments haben. Das ist wichtig und dieses Netzwerk, das wir da aufgebaut haben, das hilft uns jetzt auch für IV2, das ist klar.
Mhm. Und vor allem auch in dieser Region. Wir wollen uns natürlich auch dieses Fintech-Ökosystem dann hier heute auch näher anschauen, vor allem aktuelle Entwicklungen. Was sind so aktuelle Trends, vor allem auch im Bereich Fintech-Startups in der CEE-Region? Inwieweit ist diese Region auch durch diese Krise gekommen, Max?
Ja, also ich glaube, dass die letzten zwei Jahre schwieriger waren als die Jahre davor, ist kein Geheimnis. Aber grundsätzlich bleibt und ist diese Region, und da sage ich Österreich, aber auch Zentral- und Osteuropa, extrem dynamisch. Und die Innovations- und Startup-Ökosysteme wachsen und professionalisieren sich. Einerseits, glaube ich, sieht man toll, die Region kann Unicorn, jetzt überspitzt gesagt. Wir haben in Österreich die Bitpanda, die GoStudent. Wir haben gesehen in Rumänien die UiPath, in Bulgarien die Payhawk. Kroatien hat tolle Unternehmen, die Infobip, die in den letzten Jahren zum Unicorn-Status gekommen sind. Was bedeutet das für diese Regionen? Das bedeutet, dass dort aus diesen Unternehmen Spin-offs entstehen, dass die Gründer dieser Unternehmen sich als Angels engagieren in der frühen Phase. Das sind ganz wichtige Entwicklungen, die auch den Dealflow für uns als Wachstumsinvestor auch in den nächsten Jahren sicherstellen. Es ist sehr viel auch europäisches Geld in Frühphaseninvestoren in den lokalen Ökosystemen hineingeflossen. Und last but not least, immer mehr auch Unternehmen, Corporates, wie wir engagieren sich als Investoren und da sind wir sehr froh darüber und wir werden jedenfalls in den nächsten Jahren unseren Beitrag leisten, um diese Region noch weiter zu beflügeln. Mhm.
Aus Sicht eines Investors oder Corporate VCs gibt es da auch, sagen wir mal so, große Chancen. Man hat es ja irgendwo auch von Studien irgendwie gelesen, dass die Bewertungen, sagen wir mal so, noch im Rahmen geblieben sind, vor allem auch in dieser Region. Ist das für euch besonders attraktiv? Würdest du das auch bestätigen?
Ja, also ich denke schon. Es hat 2020 und 2021, ich glaube, da sind wir uns alle einig, eine Art, ich würde es nicht Bubble nennen, aber eine sehr ambitionierte Bewertungslevel gegeben. Ja. Das sehen wir zurückgekehrt zu Fundamentaldaten zu Themen wie Profitabilität, die wieder wichtig sind. Und das waren für uns eigentlich in unseren Investments immer schon wichtige Themen. Und daher fühlen wir uns sehr wohl, jetzt wieder neue Investments machen zu können.
Vielleicht, wenn ich da noch kurz dazu ergänzen darf. Ja, also natürlich hat diese Region auch gelitten vom Marktumfeld im letzten Jahr. Aber, und das hat die letzte Dealroom-Studie auch wieder gezeigt, insgesamt ist doch über 2 Milliarden Euro investiert worden in dieser Region. Insgesamt knapp 1000 Deals. Es gibt da superaktive Hubs, nicht nur im Baltikum, auch in unserer Kernregion, in Warschau, Prag, Sofia. Also da tut sich einiges, speziell in der Frühphase. Und wir setzen dann sozusagen mit der Series A in der Wachstumsphase auf. Und das ist, sage ich mal, für die CI-Region. Das gilt auch für Österreich, wo wir gesehen haben, die letzten Finanzierungsrunden waren von 1-2 Jahren. Schon voraussehend, okay, die nächsten Jahre werden schwierig. Heuer werden viele Unternehmen racen, gute Unternehmen werden racen. Mhm. Und hier haben wir jetzt dann wirklich die Möglichkeit, zu guten Bewertungen einzusteigen. Also von dem her, glaube ich, ist das genau der richtige Zeitpunkt jetzt auch für unseren zweiten Fonds.
Und wahrscheinlich auch mit Co-Investments. Ist man da auch mit vielen anderen Investoren in Kontakt?
Natürlich, natürlich. Ja. Also das ist auch, sage ich mal, ein großes Goodie aus unserem IV1-Portfolio. Hier haben wir wirklich mit sehr starken Co-Investoren ein Netzwerk aufbauen können. Wir tauschen uns regelmäßig mit denen aus, mit deren Portfolios. Und das ist wirklich jetzt, wo wir sehen, okay, jetzt können wir auch diese Ernte dann einfahren, wo wir dieses Netzwerk aufgebaut haben und das stimmt das wirklich sehr positiv.
Mhm. Wir haben jetzt aus Sichtweise der Investoren gesprochen, aus Sichtweise der Gründerinnen und Gründer. Welche Chancen bietet der Markt aktuell, Max?
Also Zentral- und Osteuropa ist eine super spannende Region. Mhm. Einerseits hat man gut ausgebildetes Talent in verschiedensten Hubs, die der Thomas bereits erwähnt hat. Und andererseits hat man eine sehr effiziente Kostenstruktur und die Möglichkeit, hier diese Kostenunterschiede auch zu nutzen, um einen besseren Return auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Was sind vielleicht die Herausforderungen? Österreich, die meisten zentral- und osteuropäischen Märkte sind kleine Märkte. Das heißt, die Startups sind eigentlich gezwungen, von Anfang an die Internationalisierung zu denken. Und da sehe ich auch wiederum eine Chance. Und da sehe ich auch, wo wir sehr gut helfen können. Mhm. Wir haben ein internationales Netzwerk. Wir wissen, wie wir Produkte in mehreren Märkten gleichzeitig einführen und skalieren können. Wie man ein Sales-Team entsprechend aufzubauen hat und zu incentivieren hat, wie man dann das Folgeinvestment auch entsprechend lukrieren kann. Da haben wir in den letzten Jahren einfach sehr viel auch als Team gesehen, gelernt, in den Boards gesessen der verschiedenen Startups, und das wollen wir weitergeben und im neuen Portfolio ebenfalls erfolgreich einsetzen. Mhm, mh.
Wir wollen heute auch über die Technologien sprechen, die gerade aktuell natürlich spannend sind. Wir kommen nicht ums Thema künstliche Intelligenz vorbei. Wir berichten auch jeden Tag darüber. Inwieweit ist das auch bei euch ein Thema jetzt bei Elevator Ventures 2? Welche neuen Geschäftsmodelle, Möglichkeiten seht ihr da?
Ja, also unsere Investmentthesen, die wir immer wieder im Team diskutieren, bauen sich sehr stark auf natürlich Tech-Shifts, die wir sehen, und neue Technologien auf. Andererseits im Fintech-Bereich auch immer das Thema regulatorische Entwicklungen ist auch immer ein wichtiges. Wenn wir bei den Tech-Shifts bleiben, ist die künstliche Intelligenz das Thema des letzten Jahres. Und es bleibt der Fantasie offen, was man im Fintech-Bereich alles mit der künstlichen Intelligenz tun kann. Wir sehen, dass bereits tolle Produkte im Einsatz sind, um Bankprozesse einfacher zu machen, um für den Kunden noch bessere Beratungsleistungen anbieten zu können, bis hin zu dem Bereich von wirklichen Risikoscoring-Modellen und nicht nur im klassischen Banking-Lending-Business, sondern durchaus auch in Themenbereichen wie ESG. Es wird immer wichtiger, ESG-Risiken gut einschätzen zu können. Wir haben da unser letztes Investment in ein Unternehmen namens Sesam gemacht, die ihre AI-Engine dazu nutzen, um ESG-Risiken für Lieferketten, für große Kundenportfolien, die zum Beispiel eine Bank oder Fonds haben, einsetzen und zu automatisieren. Mhm. Also der Fantasie ist hier wirklich freien Lauf gelassen.
Man erlebt es natürlich auch, es gibt auch ein bisschen Hype rund um KI. Wie geht man da auch als Investor vor, dass man sagt, okay, das ist wirklich jetzt in der Value Chain, schafft Mehrwert? Wie kann man da auch unterscheiden?
Das ist sicher eines der Kernthemen, ja. Diskutieren wir auch im Team immer wieder. Bei Sesam, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat uns gefallen zwei Dinge. Die haben erstens einen eigenen Datensee, ein Data Lake, der aus mittlerweile, glaube ich, 40 Milliarden Artikel besteht. Und der füttert einen Algorithmus, der permanent lernt. Und das ergibt einen technischen USP, den so schnell ihnen keiner mehr wegnehmen kann. Mhm. Ich glaube, hier muss man immer sehr genau ins Detail einsteigen. Was ist hier eigene Leistung? Wo ist eine Expertise in vielleicht einer bestimmten Nische auch vorhanden, die sonst keiner hat, wo man einen Vorsprung gegenüber anderen AI-Modellen kreieren kann? Und ansonsten muss es eigentlich jedem in dem Bereich klar sein, dass sich die Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz so schnell entwickelt, dass man permanent am Rad der Zeit sein muss, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Abschließende Frage auch zur Regulatorik. Es tut sich ja einiges, wir haben Mika erlebt. Was ist gerade aktuell, was sollten Startup-Gründerinnen und Gründer da im Auge behalten?
Das regulatorische Umfeld ist super wichtig im Fintech-Bereich. Mika hast du erwähnt, das wird unglaublich auch wieder helfen, Klarheit in den Markt zu bringen, Geschäftsmodelle zu skalieren europaweit. Wir sehen da wirklich eine große Chance für unterschiedlichste Geschäftsmodelle im Kryptobereich. Man kann aber auch das ganze Thema der ESG-Regulatorik und die Umsetzung derer, die eine riesige Herausforderung für viele Unternehmen darstellt, da sehen wir ganz viele Startups, die etablierte Unternehmen dabei bei der Umsetzung helfen wollen. Und andere europäische Regulatorien, wo es darum geht, Geschäfte über die Grenzen hinweg möglich zu machen. Wir haben in ein polnisches Unternehmen investiert, das Authenti heißt. Die ermöglichen qualifizierte elektronische Signaturen über die Grenzen hinweg. Und das ist etwas, was den internationalen Geschäftsverkehr wirklich erleichtern kann. Ansonsten sehen wir natürlich jetzt auf die gesamte Region blickend auch eine Art gesunden Wettbewerb im regulatorischen Umfeld. Wien hat eine zentrale Rolle in der ganzen Region. Aber es gibt natürlich auch andere Plätze wie Warschau und Bukarest und andere, die sehr, sehr schnell wachsen. Und wenn wir hier sehen, was in Österreich passiert, mit der neuen Gesellschaftsform, der FlexCo, wo man versucht, sich auch als Standort irgendwo zu positionieren. Der AWS-Gründungsfonds ist wieder neu aufgelegt worden und viele weitere Initiativen. Dann glaube ich, stimmt uns das positiv. Wir hoffen, dass wir nicht die Einzigen bleiben, die einen neuen Fonds auflegen und dass auch immer mehr Wachstumsinvestments in unsere Region geben wird.
Es tut sich was, starkes Zeichen jedenfalls in Zeiten wie diesen mit 70 Millionen Euro, auch mit dem Commitment eurer Partner an Bord. Vielleicht abschließend auch noch, wenn man auch ein Fintech-Gründer auch ist, wie kann man mit euch in Kontakt treten, Thomas? Ihr habt ja auch einige Events jetzt geplant.
Genau, also wir sind natürlich bei allen relevanten Events vor Ort. Vienna Up werden wir zum Beispiel da sehen. Wir sind in der Region. Ich werde Anfang Mai beim Bodi in Marburg sein. Also von dem her natürlich eine tolle Möglichkeit, hier in Kontakt zu treten. Einerseits mit anderen Investoren, andererseits mit den Startups. Sonst, wie gesagt, unsere Homepage, unsere Landingbase, jederzeit Kontakt möglich über uns. Und wir wollen hier diese Einladung aussprechen. Die Taschen sind gefüllt, wir sind bereit, das Team schaut in den Startlöchern und wir hoffen da auf einen tollen Dealflow für heuer.
Spannende Lösungen definitiv auch. Danke vielmals, dass ihr heute zu Gast wart bei uns im Studio. Wir verlinken natürlich alle relevanten Links in die Shownotes. Danke fürs Zusehen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei beim Brutkasten-Talk. Tschüss und Baba.